Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Der Papst Franziskus ist tot. Die Welt schaut auf Rom. Und hinter den Mauern vom Vatikan fängt jetzt der Kampf um Macht, Einfluss und Zukunft der Kirche an.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Der Tod vom Papst ist ein historischer, spiritueller und politischer Einschnitt. Nicht nur für die katholische Kirche, sondern für die gesamte Weltgemeinschaft. Mein Name ist Fabio Schmid und heute will ich herausfinden, was der Moment bedeutet und vor allem, was die Zukunft bringt. Darum rede ich mit dem Urs Prosi, er ist Generalsekretär der römisch-katholischen Zentralkonferenz der Schweiz. Herr Prosi, ganz herzlich willkommen im Podcast Durchblick.
Dankeschön, grüezi Herr Schmid.
Was bleibt vom Papst Franziskus? Wo hat er seinen Erfolg gefeiert und wo hat er einen Misserfolg hinein?
Also ich glaube, von mir aus gesehen zumindest, ist der wichtigste Erfolg eigentlich, dass man einen Papst hat, der den Zugang zu den Menschen geschafft hat. Also ich habe auch bei vielen nicht-katholischen Personen in meinem Umfeld immer wieder gespürt, dass sie respektvoll, anerkennend über den Papst Franziskus gesprochen haben. Und auch jetzt die Resonanz, die es gibt von staatlicher Seite, von evangelischer Seite und spricht dafür, dass er mehr war als einfach nur ein Oberhaupt von der katholischen Kirche, sondern er hat eigentlich viele Menschen irgendwo mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Warmherzigkeit, mit seinem Zugang auf Menschen, die am Rand stehen, erreicht. Und das finde ich, wenn man es will, mit der Kategorie Erfolg messen, dürfte aus meiner Sicht der grösste Erfolg sein. Wenn so gefragt wird, natürlich nach einem Misserfolg erlost Kirche zurück, die gelehrt hat, wieder offen zu diskutieren. Das ist natürlich etwas sehr Positives. Um zu sagen, noch unter dem Papst Johannes Paul II. Ist das Gespräch über Frauenordination wirklich unter Strafe gestellt gewesen. Und die Bischöfe haben nichts mehr dazu gesagt und haben sich nicht mehr getraut, irgendeinen Mucks oder Papst dazu zu sagen, ob jetzt Frauen vielleicht einmal könnten Priesterin werden oder nicht. Und das hat sich jetzt unter dem Franziskus vollständig geändert. Das hat eine völlig offene, angstfreie Diskussion gegeben. Er hat keine Lehrverurteilungen gemacht. Er hat weder links noch rechts irgendwie gesagt, dass man das nicht sagen darf. Er ist selber ja vom Typ her der, der eher ein bisschen zu spontan sich geäussert hat auf Journalistenfragen, ist er manchmal mit seiner persönliche Meinung da gestanden, wo nachher später der Vatikan wieder ein bisschen müssen zurückkrebsen und sagen, ja, so ganz so ist das denn nicht. Und das zeigt eigentlich seine Art, eben mal direkt einfach etwas wollen sagen und tot sein. Also, dass die offene Diskussion ist positiv, was die Schwierigkeit daran ist, es hat jetzt wirklich, die Lager sind offen sichtbar geworden. Und da hinterlässt jetzt ein Stück weit die Kirche, die auch strittet. Das ist ein Stück weit ungewohnt. Also, wo die konservativen und die liberalen Kräfte relativ in einem harten Gespräch nicht nur miteinander, manchmal auch gegeneinander stehen.
Wieso ist er so reformfreudig gewesen?
Wo das in seinem Leben verankert ist, weiß ich nicht. Ich habe den Eindruck, das Wesentliche ist, dass er eine radikale Grundhaltung hat für das Thema von der marginalisierten Menschen, insbesondere Armut, aber er hat auch immer wieder Gefangene besucht, er hat Flüchtlinge bekanntermaßen besucht. Die Radikalität, sagen, die Kirche steht auf der Seite von den Menschen, wo am Rand von der Gesellschaft stehen. Das ist das gewesen, wo man, glaube ich, an vielen Orten als etwas Reformerisches angeschaut hat. Hingegen bei der Kirche interne Reformen ist er ja eher so, ich sage mal, ein Weg gegangen, um immer ein bisschen langsam vorwärts zu tasten, was ist möglich, wie viel vertreibt es, wie viel Spannung mag die Kirche zwischen den verschiedenen Kontinenten irgendwo aushalten. Ein typisches Beispiel, wo vor anderthalb Jahren sehr markant war, Er hat für das wichtige Dikasterium für Glaubenslehre befreundete Argentinier geholt, Kardinal Fernandes. Und da hat kurz nachdem er angefangen hat, eine bisherige Position von der katholischen Kirche revidiert, nämlich das Verbot, queere Menschen zu segnen. Und zwar einzeln hätte man sie dürfen segnen, aber nicht als Paar. Weil man gesagt hat früher noch, das tut die Segnung zu fest in den Geruch von einer Anerkennung von dieser Verbindung bringen, wo die katholische Kirche traditionell als unmoralisch, als unsittlich angeschaut hat. Und jetzt vor anderthalb Jahren macht er sicher mit Erlaubnis vom Papst Franziskus eine Kehrtwende und sagt, man darf homosexuelle Menschen, und zwar eben auch als Paar, segnen. Und dann löst das zwar in Europa eine vorsichtige Freude aus, endlich, aber in Afrika ein Sturm von der Entrüstung und am Schluss eine kollektive Verweigerungshaltung von praktisch dem ganzen afrikanischen Kontinent gegenüber deren Öffnung. So, dass man in Rom wieder sehr kleinlaut worden ist mit dem Thema und dann so behauptet hat, ja, es ging ja nur so um ein Sagen beim Vorbeilaufen und es sei kein richtiges Sagen und so weiter. Also man hat dann wieder stark zurückgekrebst. Und das ist so ein Beispiel, wie einfach gewisse Themen, sei das Stellung von der Frau, sei das Zölibat, sei das jetzt eben Homosexualität, in dieser Weltkirche sehr unterschiedlich aufgefasst werden und wie es jetzt bei ihm manchmal so ein bisschen wie ein Tango war, also Schritt vorwärts, zwei Schritte wieder retour, und dass die Reform eigentlich nicht so bei uns angekommen ist, wie man sich das erhofft hätte, weil er zwar immer wieder Zeichen gesetzt hat, also er hat immer wieder auch bezüglich Homosexualität die berühmte Aussage, die er ziemlich am Anfang einmal gemacht hat, wer bin ich, als dass ich über so Menschen könnte urteilen? Also er hat eigentlich immer wieder so ein Signal gesetzt von dieser Veränderung, ausser jetzt gerade bei der Rolle von der Frau, dort würde ich sagen, hat er die Signal nicht so gesetzt, aber bei anderen Themen, auch bei geschiedenen Wiederverheirateten, hat er immer wieder gesagt, ja, lasst doch irgendwie eine pastorale, also das heisst irgendwie seelsorglichen Umgang. Also nehmen die Menschen irgendwie an, die Menschen müssen auch wieder einen Ort finden in der Kirche, nicht nur verurteilen. Also das ist für ihn so etwas Zentrales gewesen, dass er immer wieder die Nähe ausgestrahlt hat, das Verständnis, und das haben wir bei uns als Reformorientierung wahrgenommen. Was er aber nicht gemacht hat, er hat weder den Katechismus geändert, also die Lehre von der katholischen Kirche, noch hat das Kirchenrecht an den entscheidenden Stellen geändert. Er hat gewisse kirchenrechtliche Veränderungen, vor allem in Sachen vom sexuellen Missbrauch und vom Strafrecht hat er gemacht. Aber jetzt gerade dort, wo wir es eigentlich erwarten würden, bei den Reformthemen, dort ist keine Veränderung gekommen. Und damit ist so, dass die Spannung geblieben, dass er auf einer persönlichen Ebene Signal setzt, dass die Kirche sich verändern soll, dass sie einen anderen Umgang suchen soll. Aber strukturell hat er die Position, die er hat, als Papst, nicht genutzt. Er hat sich so wie eine Seelsorger verhalten. Also als wäre er, ich sage jetzt mal, so der Landpfarrer, wo irgendwie der Mensch sagt, wir wollen doch bei allen Unvollkommenheiten, die Menschen haben, einen guten Umgang miteinander suchen. Aber er hat eigentlich seine strukturelle Rolle als Oberhaupt von der Kirche an diesen Themen nicht wirklich genutzt.
Jetzt Stichwort Frauen, haben Sie vorher schon erwähnt. Wie positiv ist er denn gegenüber der Rolle von Frau gewesen?
Also sein Frauenbild hat er, wenn er sich geäussert hat, ist es lang sehr traditionell gewesen. Also wo man irgendwo gemerkt hat, ja, er kommt aus Lateinamerika, er ist in einem Männerorden gross geworden, bei den Jesuiten, und hat Frauen eigentlich immer erlebt in einer dienenden Rolle, in einer anderen Rolle, wo sie nicht zentral sind im Gottesdienst, in der Kirchenleitung. Und das ist so eine von den Aussagen gewesen, die er vor ein paar Jahren mal gemacht hat, wo mir so ein Schmunzeln ausgelöst hat, wo er so gesagt hat, ja, er habe gemerkt, Frauen seien noch gut in der Verwaltung. Also quasi, ja, die können nicht nur putzen und kochen, die können sogar so quasi Management, die können auch Verwaltung machen. Und die Erkenntnis hat er ja jetzt so in den letzten Jahren umgesetzt. Also vor 4 Jahren hat er Nathalie Becker zur Untersekretärin von einem von den wichtigen Dikasterien gemacht, nämlich für die Bischofssynode, die wo jetzt das ganze die ganze Verantwortung für das Grossprojekt Synodalität vom Papst Franziskus bekommen hat. Und anfangs von diesem Jahr hat er gerade 2 Frauen jeweils in obere Leitungscharge ernannt. Eine erste Präfektin fürs Dikasterium vom Ordensleben und quasi so etwas Vergleichbares wie Premierministerin vom Vatikan, vom Staat Vatikanstadt. Und von dem her ist eigentlich die Überlegung, die er vor ein paar Jahren geäußert hat, Frauen können gut sein in Führungsaufgaben. Das hat er tatsächlich entwickelt. Und das würde ich sagen, ist etwas, was jetzt auch schwierig ist, einfach wieder ganz rückgängig zu machen. Weil, wenn die Frauen sich bewähren, wird man irgendwie sagen, also warum sollen römische Kurien nicht auch in Spitzenpositionen Frauen haben? Hingegen, wo er den Schritt nicht gemacht hat, ist wirklich in dem Bereich, wo es um Sakrament, Gottesdienst feiern geht, also die Frage vom Priestertum, dort hat er sich bis am Schluss eigentlich sehr restriktiv geäußert, dass er das nicht sieht und dass er auch bei der Lehre bleibt und selbst an der Weltsynode, wo jetzt letztes Jahr und vorletztes Jahr stattgefunden hat er eigentlich das Thema dann wie wegdirigiert von der synodalen Diskussion und hat es in eine spezielle Kommission hinein versorgt und gesagt, das soll dort behandelt werden. Also das hat so ein bisschen gezeigt, wenn es denn wirklich um den Kern geht von dem, was Kirche lebt, dann hat der Franziskus letztlich noch Mühe gehabt.
Wann sehen wir die erste Päpstin?
Ja, das wüsste ich auch gern. Weil formal ist natürlich die Voraussetzung, dass Frauen überhaupt zur Weihe zugelassen werden. Das heisst, zur Weihe als Priesterin und dann als Bischöfin. Weil der Papst ist ja von seiner Grundfunktion her Bischof von Rom. Also, das ist eine Verknüpfung. Der Bischof von Rom ist zugleich das Oberhaupt von der katholischen Kirche. Und das heißt, dass für eine Päpstin ist die Voraussetzung, dass sie Bischöfin werden kann, dass eine Frau Bischöfin werden kann. Und zwar in einer anerkannten Form, von der römisch-katholischen Kirche in einer anerkannten Form kann Bischöfin sein, sodass sie Bischöfin von Rom kann werden. Und dann wäre sie damit Päpstin. Ich gehe im Moment davon aus, dass es noch eine längere Zeit dauert, bis die Entwicklung so weit ist. Was man aber immer wieder merkt aus der Kirchengeschichte und auch aus der Weltgeschichte, dass manchmal gewisse Bewegungen lange anstehen, um dann plötzlich überraschend schnell sich können zu entwickeln. Und das hängt manchmal von gewissen Konstellationen ab, wo dann plötzlich irgendeine Bewegung, eine Erschütterung in Gang bringen. Also ich sage jetzt einen Zusammenhang, wo vielleicht komisch mag anmuten auf den ersten Moment. Die Stellung von der Frau in der Kirche an verschiedenen Orten hat die Krise vom sexuellen Missbrauch geholfen, weil es verschiedene bisherige Amtsträger diskreditiert hat, also ihre Glaubwürdigkeit untergraben hat, ob sie wirklich bei dem Thema entschieden und klar genug dastehen. Und das hat dazu geführt, dass Frauen in verschiedene Leitungsfunktionen aufgestiegen sind, weil man es den Frauen besser zutraut, weniger anfällig sie auf Klüngeleien, auf die Cliquebildung von den zölibatären Männern und entschiedener das Thema vom sexuellen Missbrauch anzugehen. Und das ist vielleicht irgendwie nach außen komisch, dass es so Zusammenhänge gibt, wie es sachlich ja nicht so viel miteinander zu tun hat, aber es gibt manchmal so Bewegungen, Verbindungen, die plötzlich einer Entwicklung helfen. Also ich glaube jetzt, die Päpstin wird nicht so schnell das Thema sein, aber ich habe gleich auch die Hoffnung, dass es vielleicht plötzlich eine relativ rasche Bewegung in eine Veränderung mal gibt.
Letzte Frage, Herr Brosi. Wieso ist jetzt der Tod vom Papst Franziskus nicht nur ein Verlust für die katholisch Gläubigen, sondern auch für den Rest der Weltbevölkerung?
Also es ist tatsächlich feststellen, wie viele Menschen jetzt Anteil nehmen. Ich habe das schon gesagt, es geht weit über den Kreis von katholischen Exponenten, Gruppierungen darüber aus. Ich glaube, dass es stark mit der Persönlichkeit vom Papst Franziskus zu tun hat, wo trotz seiner zum Teil ja harschen Worte, also ich denke mir manchmal, jetzt ist einer der letzten Besucher, den er noch empfangen hat, der amerikanische Vizepräsident gewesen, der J.D. Vance, wo bei ihm war. Und ich meine, was die aktuelle amerikanische Regierung in Sachen Migrationspolitik macht, wird der Papst Franziskus mit Sicherheit nicht gefreut haben. Und auch verschiedene andere Themen im Umgang mit Minderheiten ist nicht unbedingt auf der Linie vom Papst Franziskus. Und ebenso hat der Papst Franziskus mit heftigen Worten die soziale Ungerechtigkeit, die maßlose Gewinnoptimierung von Unternehmen geißelt. Er hat angemahnt, dass der Umweltschutz eines der zentralen Themen ist für die Welt. Auch da ist er sicher nicht mit der amerikanischen Politik irgendwie im Einklang, was die jetzt macht. Von dem her erstaunt es eigentlich, dass er, wo jetzt nicht einfach den Leuten nach dem Maul geredet hat und verschiedene auch muss unangenehm aufgefallen sein, wo jetzt gleich bereit sind, Anteil zu nehmen, Ruhe zu zeigen unter Präsident Trump, der schon angekündigt hat, er würde zur Tour 4 nach Rom reisen, zeigt ja, dass trotz dieser Spannung offenbar irgendetwas vorhanden ist. Ob man sich jetzt einfach ein bisschen Wort im Licht von dieser Figur Franziskus noch Sonne oder wie weit das die Person einem persönlich wirklich etwas sei dahingestellt. Aber ich gehe schon davon aus, die Anteilnahme hat bei den einfachen Menschen, vor allem den Unterprivilegierten, zu tun, dass sie natürlich einen starken Fürsprecher verlieren. Also viele Migrantengruppen, arme Bevölkerungsgeschichten und so weiter sagen, da ist einer gewesen, wo unser Lied, unser Thema immer wieder deutlich in dieser Welt formuliert hat. Und er ist für viele andere Kreise jemand, wo das moralische Gewissen darstellt, eben auch die unangenehmen Themen formuliert, deutlich bringt, das Friedensthema, wo jetzt am letzten Sonntag in seiner Osterbotschaft das dominierende Thema war, weil er sich nicht damit abfinden, dass so viele Menschen in Krieg und Vertreibung und Hunger sterben. Und ich glaube, das macht etwas von der Faszination aus, wo jetzt auch eine Trauer auslöst. Also, dass es die Person ist und das andere ist ein Stück weit Respekt gegenüber der Funktion, die ich vorausgeführt habe, die, glaube ich, immer noch eine wichtige Funktion auch ist über die katholische Kirche darüber aus.
Herr Brosi, danke vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Sehr gern.
Wer würden ihr gern als nächsten Papst zu Rom im Vatikan sehen? Schreiben Sie es doch in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss dieser Folge macht auch heute der Reto Scherrer. Heute geht es um das Herz vom Oktopus. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Ein Oktopus hat 3 Herzen. Alle 3 arbeiten aber für den gleichen Blutkreislauf. Das Hauptherz sitzt im Eingeweidesack in der Körpermitte.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.